und die hat heute drei Punkte von Anklägern und Besserwissern, von Christen und Gutmenschen und von Unschuld und Gnade. Von Anklägern und Besserwissern. Wieder mal hat Jesus so eine Geschichte erzählt, mitten aus dem Leben, eine Familiengeschichte, wie sie jeder kennt. Ein Vater, Winzer, der so seine Schwierigkeiten hat, seine Jungs zur Mitarbeit zu bewegen. Vielleicht gibt es einige unter uns, die dieses Problem auch kennen. Die Jungs sind ganz unterschiedlich drauf, so wie Kinder eigenartigerweise, obwohl sie aus dem gleichen Stall kommen, ganz unterschiedlich sein können. So unterschiedlich, wie Menschen überhaupt unterschiedlich sein können. Apropos Unterschiedlichkeit von Menschen, es gibt jede Menge psychologische Typologien von Menschen, wie man die einteilen kann, verschiedene Rubriken und so. Und eine Typologie beschäftigt sich mit den Kommunikationsstilen von Menschen. Da gibt es eine amerikanische Familientherapeutin, sie heißt Virginia Satir, und die hat festgestellt, es gibt vier verschiedene Arten von Leuten, mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen. Und einen von diesen Kommunikationsstilen hat sie den anklagenden Kommunikationsstil genannt, und den kann man fast schon erkennen an der Körperhaltung. Sie hat dazu dieses Bildchen gemalt. Da zeigt jemand auf andere Menschen. Warum? Weil bei denen was falsch läuft. Weil die für die Probleme verantwortlich sind, weil die Fehler machen. Über sich selbst denkt dieser Mensch naturgemäß weniger nach. Ist auch nicht wirklich nötig, denn bei ihm ist eigentlich alles im grünen Bereich. Er macht die Dinge richtig und gut. Er hat vernünftige Ansichten, er weiß, wo es lang geht und was richtig und was falsch ist, gibt auch gerne Auskunft dazu, gerne auch ungefragt. Ja, vielleicht seid ihr schon mal so jemandem begegnet. Vielleicht habt ihr jetzt jemanden vor Augen, an den ihr denkt. Auf eurer Sympathieskala von 1 unbeliebt bis 10 super beliebt, wo rangieren denn diese Leute mit diesem Kommunikationsstil? Ich vermute, dass da kaum einer über 4 oder 5 rauskommt. Solche Menschen sind nicht sehr sympathisch meistens, weil sie immer nur die Fehler bei den anderen finden, selbst aber immer im Recht sind. Weil sie zu der Kategorie Mensch gehören, die irgendwie unbelehrbar ist. Deswegen möchte man mit denen nicht so gern was zu tun haben. Sie wirken oft kalt, schroff, arrogant, aber dummerweise oder für sie glücklicherweise merken sie gar nichts davon. Ihnen fehlt nämlich oft so eine Antenne für ihre eigene Wirkung. Und vielleicht interessiert sich's auch gar nicht so wirklich, wie sie auf andere wirken, denn sie sind ja ganz zufrieden mit sich. Um umgänglicher, menschenverträglicher zu werden, müssen solche Menschen lernen, zuzuhören, Feedback nicht gleich zurückzuweisen, sich was sagen zu lassen, sich auch sagen zu lassen, wie sie eigentlich nach außen wirken, sodass sie ein Korrektiv kriegen für ihren eigenen Blick. Ja, warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es solche Menschen sogar schon zur Zeit Jesu gegeben hat. Klar, wahrscheinlich hat sie zu allen Zeiten gegeben. Gehäuft gibt es solche Menschen, aber wahrscheinlich in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen. Ich vermute, dass man sie besonders häufig findet unter den Erfolgreichen, den Angesehenen, den Gebildeten und den Wichtigen. Die haben ja allen Grund, von sich selber überzeugt zu sein. Ihr Status, ihr Erfolg zeigt ja, dass sie Recht haben, auf der richtigen Spur sind. Ihr Wissen macht sie zu Experten. Eine Menschengruppe, die wahrscheinlich so irgendwie getickt hat, war die fromme Elite in Israel. Schriftgelehrte waren ausgezeichnete Akademiker mit enormem theologischen Fachwissen. Pharisäer waren fromme Eiferer, die ihr ganzes Leben der Frömmigkeit verschrieben haben, also die richtigen Prioritäten gesetzt haben. Und die Priester waren die unangefochtenen Führer der religiösen Selbstverwaltung in Israel. Jesus hat viel mit diesen Menschen zu tun gehabt, mit ihrem starken Selbstbewusstsein, mit ihrem Expertenanspruch in Sachen Glaube hat er viel zu schaffen gehabt. Und das lesen wir raus so ein bisschen in dieser Geschichte, die wir vorher gehört haben, und das lesen wir quer durch die Evangelien. Es gibt mancherlei Geschichten, ein paar habe ich mal aufgelistet und ihr könnt selber nachlesen. Da ist zum Beispiel die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Das ist also eine Ehebrecherin, die in flagranti erwischt wird und von frommen Menschen gebracht wird. Und es geht darum, steinigen wir die oder nicht. Und Jesus kommt da in den Konflikt mit diesen Leuten, aber rettet dieser Frau das Leben. Da ist die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner, die beide zum Beten in die Synagoge gehen. Der eine traut sich kaum rein und sein Gebet heißt, Herr, sei mir armem Sünder gnädig. Und der andere steht vorne im Altar und sagt, danke Herr, dass ich besser bin wie der da hinten. Oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo die Priester und der Tempeldiener überhaupt nicht gut aussehen und so ein Randfigur der Geschichte zum Vorbild wird. All diese Geschichten haben was mit frommen Menschen und mit ihrem eigenen Selbstverständnis zu tun. Und auch Sätze, die dann so einzeln fallen, zielen oft auf diesen Personenkreis. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden ins Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun des Vaters im Himmel. Oder wer den Splitter aus dem Auge des anderen ziehen will, der soll erstmal das Brett vor dem eigenen Kopf wegräumen. Immer wieder zielt Jesus mit bissigen Reden, scharf und polemisch, auf die fromme Elite seiner Zeit. Immer wieder hat er sie konfrontiert, provoziert, entlarvt, in Frage gestellt, manchmal auch bloßgestellt. Vielleicht kann man solchen Menschen, die so stark von sich selber überzeugt sind, auch gar nicht anders erreichen und ins Nachdenken oder noch besser ins Umdenken bringen. Auch die Geschichte, die ich vorher vorgelesen habe, richtet sich an diesen Personenkreis. Nachdem Jesus die Händler aus dem Tempel vertrieben hat, gab es viel Ärger und es gab im Tempel dann immer wieder direkte Auseinandersetzungen zwischen ihm und der Führung im Tempel. Und Jesus erzählt in diesem Zusammenhang diese Geschichte von dem Sohn mit seinen zwei unterschiedlichen, von dem Vater mit seinen zwei unterschiedlichen Söhnen. Und dann fragt er seine Zuhörer, welcher Sohn wohl richtig gehandelt hat. Die Antwort, klar, ist ganz einfach, der dann gehorcht hat, denn der hat ja das getan, was der Vater wollte. Damit hätte diese Geschichte eigentlich zu Ende sein können, aber dann kontert Jesus und geht zum Angriff über. Ihr, liebe Priester, Älteste, liebe theologischen Experten, ihr seid nicht wie dieser erste Sohn, den ihr so gut findet. Ihr seid wie der zweite. Ihr erzählt jedem, der es hören will und jedem, der es nicht hören will, dass ihr Gottes Willen tut, kennt und tut. Aber ihr tut es nicht. Und dann kommt er auf die Taufe zu sprechen. Johannes der Täufer hat euch angesprochen, hat euch hingewiesen auf das, was Gott möchte von euch, nämlich, dass ihr umkehrt, eure Schuld bekennt, Buße tut, euch taufen lasst, euch symbolisch abwaschen lasst, als Zeichen dafür, dass ihr rein sein wollt. Aber ihr habt nicht gehorcht. Ihr seid nicht gekommen. Alle möglichen anderen Leute sind ihm gefolgt. Auch Leute, die aus eurer frommen Perspektive nur sündiger Abschaum sind. Zöllner und Huren haben sich taufen lassen, haben einen Neuanfang gemacht. Und die können deshalb ins Reich Gottes kommen. Ihr seid nicht gekommen und ihr könnt auch mit dieser Haltung nicht ins Reich Gottes kommen. Spannende Frage, warum sind diese frommen Menschen, wo ganz oben auf der Agenda das Verhältnis zu Gott und der Glaube steht, warum sind diese Menschen eigentlich nicht an den Jordan zur Taufe gekommen? Vielleicht, weil Johannes und die ganze Taufbewegung ihnen irgendwie suspekt war und nicht von ihnen gekommen ist, nicht von ihnen legitimiert war? Oder vielleicht, weil sie sich nicht in so eine Schlange stellen wollten mit allen möglichen Leuten, mit Gesindel, bekannt schlechten Menschen. Oder auf einer tieferen Ebene deswegen, weil sie keinen Grund sahen, sich dem Ritual der Taufe, das ja auch was mit einem öffentlichen Schuldbekenntnis zu tun hat, mit Reinigung, dem zu unterziehen. Denn sie waren ja in Ordnung. Sie haben ja alle Gebote beachtet und das, was an Schuld anfiel, das konnte man im Tempel mit den Opfern erledigen. Bei ihnen war kein Makel zu finden. Wenn irgendjemand mit reiner Weste vor Gott stehen konnte, wenn irgendjemand verdient hat, dass Gott mit ihm zufrieden ist und ihm anerkennend auf die Schulter klopft, dann waren sie das. Soweit dieser erste Punkt, Ankläger und Besserwisser. Jetzt der zweite Punkt von Christen und Gutmenschen. Was hat diese Geschichte heute mit uns zu tun? Wo wir doch als Evangelische keine Priester mehr haben, wo ich doch kein Schriftgelehrter bin und ihr keine Pharisäer. Warum lohnt es sich, über diese Geschichte nachzudenken und was steckt für uns heute drin? Das Erste, was mir auffällt, oder einfällt, vielleicht halten wir uns auch für eine religiöse Elite, wie die Herren Pharisäer, Schriftgelehrte und Hohenpriester. Überleg mal, gerade mal 3% der Evangelischen gehen sonntags in Gottesdienst und in den Sommerferien 1%, 1,5%, ich weiß nicht, aber ihr seid ja da. Ja, ihr gehört zu den Guten. Wir haben Gott nicht vergessen. Wir beten, wir lesen die Bibel, wir versuchen so anständig wie möglich zu leben. Wir setzen uns ein für Gottes Willen in unserer Welt. Wir betrachten unser Leben nicht nur als 70, 80 Jahre langen Ego-Trip. Wir haben wahrscheinlich alle keinerlei Einträge im polizeilichen Führungszeugnis. Kaum einer würde uns auf uns zeigen, sagen, das ist ein böser Mensch. Ich weiß, so reden wir da eigentlich normalerweise nicht drüber, über unser Selbstverständnis. Es wäre zu großspurig, zu arrogant und Bescheidenheit ist ja unsere Stärke als Christen. Aber könnte es sein, dass so irgendwas zu unserem heimlichen Selbstverständnis gehört? Wir sind richtig. Wir leben das Gute. Wir tun das Richtige. Und vielleicht gibt es dann in uns drin noch ein zweites, ganz heimlich, einiges nämlich an Verachtung und Geringschätzung gegenüber den anderen Menschen, die man natürlich auch nicht offen zeigt. Ja, diese oberflächlichen Materialisten, ne? Für die das ganze Leben immer nur mit Konsum und Spaß funktioniert und die ihr ganzes Geld für sich selber ausgeben. Oder die Prolls, die ihr Leben nicht gebacken kriegen, ewig auf andere angewiesen sind. Oder die Rechten, die mit ihren Parolen irgendwie so dumpfbackig daherkommen. Oder, wie denken wir über andere Menschen? Seit 2015 gibt es das Wort Gutmensch, ein Schimpfwort aus der rechten Ecke für die linksgrün Engagierten gedacht. Auf Christen wird dieses Wort glücklicherweise nicht angewendet. Aber vielleicht wird es zu unserem heimlichen Selbstverständnis auch passen. Vielleicht halten wir uns für Gutmenschen, für besser und für in Ordnung. Wenn dem so ist, dann gelten die ganzen Geschichten, die ich davor aufgelistet habe, auch uns. Und wir sollten uns dann nicht auf der sicheren Seite der Guten suchen, sondern vielleicht auch mal in denen, die da kritisiert werden. Dann will Jesus nämlich auch uns provozieren, konfrontieren und in unserem Selbstverständnis in Frage stellen, damit wir mal ehrlich Bilanz ziehen. Nicht über die anderen, sondern diesmal über uns selber. Wie denken wir über uns und wie denkt Jesus wohl über uns? Vielleicht brauchen wir ganz bestimmt brauchen wir für ein gesundes Selbstverständnis nicht nur ein Wissen über unsere Qualitäten, Erfolge und Stärken und das Gute in uns, sondern auch das Wissen um die eigenen Abgründe, um die Fehler und die Schuld, die wir haben. Ich glaube wirklich, dass es beides braucht. Das Wissen um das Gute in uns und das andere, das Wissen um unsere Schuld, unsere Fehler, unsere Mängel. Ich bin in der theologischen Tradition groß geworden. Da hat man unheimlich viel über die Sündhaftigkeit des Menschen geredet. So viel, dass manch einer sich schwer getan hat, sich selber annehmen zu können und ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Das war irgendwie so nach dem Motto, wenn was falsch läuft, dann war es ich. Wenn was gut lief, dann war es Gott durch mich. Ja. Das glaube ich, meine ich nicht. Das ist nicht gesund, so ein Denken über uns selber. Wir sind von Gott geschaffene Menschen. Und Gott hat viel Gutes und Positives in uns reingelegt. Siehe, es war sehr gut, hat Gott auch gesagt am Abend des Tages, an dem er den Menschen erschaffen hat. Und es ist toll, wenn wir das Gute, das Gott in uns reingelegt hat, entdecken und dankbar von ihm annehmen und es entfalten und ausleben. Und ich glaube, wir dürfen auch als Christen gut über uns denken. Aber es braucht dann auch das Gegengewicht, damit wir nicht abheben und arrogant werden oder solche Typen werden, die immer nur auf die schlechten anderen zeigen. Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht perfekt und wir werden auch nicht perfekt werden. Wir bekommen nicht alles hin. Wir machen Fehler. Wir bleiben anderen Menschen was schuldig. Wir haben Abgründe, verborgene Abgründe vielleicht in uns. Wir sind verletzt und wir verletzen andere Menschen. Unser Lebensstil, unser Konsum, unser Umgang mit der Natur und dem Geld ist genauso problematisch wie bei vielen anderen Menschen. Und vielleicht ist unsere Schuld, die der zweite Sohn in der Geschichte von Jesus auf sich geladen hat. Der weiß, was er zu tun hat, er hat auch sein Ja dazu gesagt, aber er hat es nicht getan. Das hat mich erinnert an den Titel von einem ungelesenen Buch in meinem Regal. Und das heißt, denn sie tun nicht, was sie wissen, die schwierige Kunst, kein halber Christ zu sein. Wir wissen wirklich viel von dem, was Gott eigentlich erwartet von uns und was gut wäre für uns selber, für unsere Mitmenschen und unsere Welt. Wir wissen so viel. Und manchmal in unseren Liedern und im Gottesdienst, da bekennen wir das auch und sagen, Herr, du sollst Priorität haben, dir will ich nachgehen, du hast alles zu sagen. Aber dann, von Montag bis Samstag, bleibt unser Leben dahinter zurück und wir tun nicht, was wir wissen. Vielleicht, weil es uns zu viel kostet oder weil wir Gott nicht genug zutrauen, dass er uns nicht zu kurz kommen lässt auf seinem Weg. Mein dritter Punkt, Unschuld und Begnadigung. Wir sind nicht immer gut und deshalb brauchen wir immer wieder Gnade und Vergebung. Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation und eine der ganz wichtigen Formeln aus dieser Reformation, einer der ganz wichtigen prägenden Sätze von Martin Luther besteht aus zwei Worten, sola gratia, allein aus Gnade. Das war Luther super wichtig. Gottes Zuwendung und Liebe und Anerkennung können wir uns nicht verdienen. Wir werden nichts dafür tun können. Allein aus Gnade werden wir gerecht. Verdient haben wir es niemals, dass Gott uns annimmt und gerecht macht und unsere Schuld vergibt. Verdienen kann man sich's auch nicht. Und wenn man tausendmal Christ oder Schriftgelehrter oder Pharisäer wäre. Und das Schöne daran, verdienen muss man sich's auch nicht. Gott kümmert sich durch seinen Sohn Jesus, durch sein Leben und Sterben und Auferstehen darum, dass das, was nicht in Ordnung ist, in Ordnung kommen kann. Und Gott hat uns schon vergeben und sieht uns gerne in seiner Gegenwart, auch wenn wir wissen, dass es da schwarze Flecken auf der weißen Weste gibt. Jesus nimmt den Zöllner und die Hure an, den verlorenen Sohn, alle, die zurückkehren, alle, die ehrlich vor Gott kommen, auch uns. Er lässt uns nicht fallen, wenn wir Fehler machen. Er kündigt uns nicht, wenn wir uns nicht in seinem Sinn weiterentwickeln. Es gibt keinen Leistungsdruck in seiner Mannschaft, aber immer die Einladung, mit Jesus weiter unterwegs zu sein. Es gibt ein Lied, wir werden es nachher als Gebet sprechen, und das passt da, glaube ich, ganz gut. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst im Kreuz getan. Und später heißt es dann in dem Lied, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und was andere zerstört. Einen Menschen sollst du aus mir machen, wie es dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Soweit diese Predigt zu dem Text. Es gibt zwei Rituale, sage ich mal, die mit dem Menschen und seiner Schuld zu tun haben. Das eine ist die Taufe, wo es hier drum ging in dem Bibeltext, wo es darum ging, seine Schuld zu bekennen und abwaschen zu lassen und zu zeigen, ich muss jemand anders werden, mir muss jemand die Schuld wegnehmen und ich bin bereit, einen neuen Weg zu gehen. Und das zweite Symbol ist das Abendmahl. Jetzt sehr verkürzt mit ein paar Schluck Wein und ein bisschen Brot. Früher war es eine richtige Mahlzeit. Jesus hat seine Freunde, seine Nachfolger, und es war keine Elite, zu sich an den Tisch eingeladen. Er hat gesagt, heute Abend, es war seine Henkersmahlzeit, will ich euch bei mir haben. Und bis heute bleibt dieses Abendmahl was wir immer wieder nachzelebrieren und nachmachen, um uns daran zu erinnern, dass wir jemand haben, der für uns gestorben ist, der für uns das Thema der Schuld erledigt, dass wir jemand haben, der uns vergeben hat und uns gerne bei sich annimmt. Deswegen lade ich euch jetzt ein zum Abendmahl.